Also, ich werde jetzt noch einige Aspekte noch aus der Neuoffenbarung durch Lorber präsentieren. Also das, was ich jetzt eben aus der Bibel andeutungsweise gesagt habe, dann in der Erschließung durch Swedenborg, das möchte ich jetzt mit Lorber noch ausfüllen. In der Pause ist noch kurz der Gedanke aufgekommen, also es ist schon tatsächlich so, die Bibel würden wir in dieser Weise, wie ich das jetzt nur angedeutet habe, ohne die Neuoffenbarung nicht verstehen. Also das würde man den Blick nicht dafür haben. Aber eben mit Swedenborg und Lorber sehen wir dann doch, dass in der Bibel eigentlich alles schon gesagt ist, aber eben die Bibel ist ein sehr kompaktes Offenbarungswerk. Und in der Neuoffenbarung durch Jakob Lorber gibt es eine Aussage über die Bibel, da heißt es, die Bibel ist eben wie ein trockenes Brot. Ich glaube, das ist die Aussage, wo in der geistigen Welt der Spruch nochmal fällt, Kindlein, habt ihr nichts zu essen. Und da wird auf die Erdenmenschheit geschaut, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, die also spirituell am Verhungern ist. Und es wird eben gesagt in dem Zusammenhang, die Bibel ist zwar Gottes Wort und gerade Swedenborg hat uns das also wieder wunderbar mitteilen dürfen über die Lehre von den Entsprechungen, aber sie ist für viele Menschen eben nicht mehr ein Brot, das frisch aus dem Ofen kommt, wo der Geruch noch da ist, wo man reinbeißt, der Geschmack da ist. Es gibt gewisse Diäten, wo man trockenes Brot mümmeln muss, bis das allmählich zuckersüß wird. Also wenn man es so mit der Bibel macht, dann erschließt es sich schon ein bisschen. Aber mit der Neuoffenbarung geht es schneller, da braucht man nicht so viel mümmeln. Gut. Und Swedenborg ist auch schon ein bisschen älter. Er spricht die Sprache des Rationalismus, eine abstraktere Sprache, die, wenn man sie lieben lernt, zwar sehr interessant ist und die Sache wunderbar strukturiert, aber doch anders als dann eben der Herr durch Lorber. Gut. Ich setze jetzt so ein, dass ich mit dem anfange, was bei Lorber im Vergleich zu Swedenborg doch das Eigenste ist. Die Differentia Specifica, das, was Lorber von Swedenborg unterscheidet. Und das ist eben die deutlichere Wahrnehmung, dass das Lebenszentrum der Seele im Herzen zu suchen ist. Swedenborg, wir erinnern uns, hatte die Bedeutung des Gehirnes gesehen. Sein Entsprechungsschlüssel hat ihm deutlich gemacht, der Geist muss grundsätzlich dual sein. Große und kleine Hirn, rechte, linke Hirnhälfte. Das hat er alles aus den Entsprechungen schließen können. Swedenborg hat auch erkannt, dass Herz und Lunge wesentliche Lebenszentren sind. Nämlich, es wiederholt sich hier nochmal der Dualismus von Liebe und Weisheit. Herz, Liebe, Lunge, Luft, Geist, Weisheit. Aber er hat nicht erkennen können, dass im Herzen die Einflussstelle des göttlichen Geistes ist. Er hat allgemein sagen dürfen, dass die Seele ein Aufnahmegefäß Gottes ist, aber er hat nicht genau den Ort lokalisieren können, wo Gott anfängt, seinen Fuß in die Seele hineinzustellen, um bildlich zu sprechen. Das ist das Herz. Und da kommt bei Lorber jetzt eben das Bewusstsein ins Spiel, dass es, ich mache jetzt die begriffliche Unterscheidung so, die ist in der Form ein bisschen jetzt aus der Lektüre Swedenborgs und Lorbers vorgegeben und eine eigene Sprachschöpfung, also den Geist, den Mens, englisch Mind, im Gehirn, den würde ich als den menschlichen Geist bezeichnen, weil dort eben mehr unser Ich-Bewusstsein konzentriert ist und wir unsere Alltagsbewusstheit eben erleben. Dort erleben wir mehr unsere Steuerzentrale und mit Unterscheidungsvermögen und Differenzierungsvermögen, Wille und Verstand, haben wir auch die beiden Organe, um uns zu manövrieren durch dieses Leben, ist der menschliche Geist, der mehr in unserer Verfügbarkeit zu sein scheint, und dementsprechend und davon absetzend dann eben die besondere Note durch Jakob Lorber, das ist im Herzen, jetzt könnt ihr schon euch denken, wie ich das nenne, den göttlichen Geist. Also menschlicher Geist, göttlicher Geist. Und damit eben auch das Wechselspiel zwischen dem Gefühl, autoaktiv zu sein und dem, was Demut im tiefsten Sinne des Wortes meint, nämlich sich in seiner Ich-Bewusstheit nochmal demütigen unter dem größeren Geist im Herzen, unter dem göttlichen Geist. Demut heißt ja nicht Kriechertum, sondern Demut heißt das Bewusstsein entwickeln, aus sich selbst heraus nichts Wesentliches bewegen zu können. Kennt jeder von uns. Je mehr ihr anfängt zu grübeln, lasst das lieber sein, da wird nichts draus. Man macht es wie Rolf. Am Ende des Tages mal nachschauen, was man gemacht hat. Also ein bisschen Spiegel vorhalten und dann sehen, wie es am nächsten Tag weitergeht. Aber diese viele Grübeln bringt dann nicht allzu viel. Lieber demütig werden, offen werden. Ja, interessant, wir hatten gestern hier einen Vortrag über Meister Eckhart. Interessant ist, dass mit der Wahrnehmung des göttlichen Geistes im Herzen des Menschen und damit mit einer Neudefinition des menschlichen Trichotomismus, nämlich jetzt göttlicher Geist, Seele, Leib oder einfach gesagt Geist, Seele, Leib. Ja, mit diesem Trichotomismus werden wir in der Offenbarung durch Jakob Lorber vertraut gemacht. Und es ist interessant, dass die Neuoffenbarung durch Jakob Lorber hier eben eine mystische Tradition aufnimmt, die alt ist und die eine wesentliche Verstärkung durch Meister Eckhart erfahren hat. Deswegen hat eben manch ein Neuoffenbarungsforscher in jüngeren Jahren, war der Karl Dvorak einer meiner Lehrer, muss ich sagen, der mich sehr angesprochen hat, der hat halt immer auch den Eckhart einbezogen und von daher ist mir das eben wert geworden. Und er hat den Jakob Lorber den Eckhart der Neuoffenbarung genannt, der diesen Eckhartschen Geist wiederbelebt. Und bei Eckhart lesen wir in einer seiner Predigten, da sagt Eckhart: Ich habe bisweilen gesagt, es sei eine Kraft im Geiste, die sei allein frei. Bisweilen habe ich gesagt, es sei eine Hut des Geistes. Bisweilen habe ich gesagt, es sei ein Licht des Geistes. Bisweilen habe ich gesagt, es sei ein Fünklein. Nun aber sage ich, es ist weder dies noch das. Trotzdem ist es ein Etwas, das ist erhabener über dies und das als der Himmel über die Erde. Darum benenne ich es nun auf eine edlere Weise, als ich es je benannte. Und doch spottet es sowohl solcher Edelkeit wie der Weise und ist darüber erhaben. Es ist von allen Namen frei und aller Formen bloß, ganz ledig und frei, wie Gott ledig und frei ist in sich selbst. Es ist so völlig eins und einfaltig, wie Gott eins und einfaltig ist, so dass man mit keinerlei Weise da hinein zu lugen vermag und so weiter. Das ist Eckhart. Und dann gibt es eine Predigt bei Eckhart. Ja, das kommt dann noch in der Armutspredigt vor, also die Predigt 32, wo Eckhart auslegt die Armut im Geiste. Selig sind die Armen im Geiste, denn das Himmelreich, also die Gotteserfahrung, ist ihrer. Um Gott zu erfahren, musst du arm werden. Und dann sagt Eckhart an einer Stelle, wenn ich dann so arm werde, dass sich das äußere Bewusstsein, die Gedanken, die Ziele, die mein Ich sich setzt, immer mehr lassen kann, ein entspannteres Verhältnis zu mir selbst entwickeln kann, mich selbst nicht mehr so ernst nehme. Ja. Und noch nicht mehr so ernst nehme, wenn etwas gelingt oder wenn etwas nicht gelingt. Wenn ich immer mehr das Gefühl entwickle, dass über dem, was Swedenborg dann, jetzt bin ich schon wieder bei Swedenborg, was Swedenborg die Klugheit nennt. Swedenborg sagt, die menschliche Klugheit, die dem Menschen alles zu sein scheint, ist nichts. Wir würden heute sagen, die menschliche Intelligenz, die uns alles zu sein scheint, ist im Grunde genommen nichts. In seinem Werk über die göttliche Vorsehung sagt er, je mehr wir die göttliche Vorsehung in ihren verschiedenen Spielarten bejahen können, desto mehr werden wir äußerlich arm und innerlich reich, weil wir uns dem göttlichen Willen übergeben. Ja, und da sagt Eckhart, und damit leite ich dann jetzt wirklich zu Lorber über, dieses Namenlose, immer wenn wir es packen wollen, entzieht es sich schon wieder. Ja? Wenn wir es definieren wollen, verfehlen wir es schon wieder. Wir können es rational nicht in den Griff bekommen. Wir können uns aber in unserem Erleben immer mehr öffnen dafür. Deswegen sagt dem Lorber, entwickelt die Herzkräfte, die tragen euch über den Tod hinweg ins ewige Leben. Die bringen euch mit dem Namenlosen in Verbindung, der für uns zwar einen Namen hat, Jesus Christus, aber der doch in einer anderen Betrachtungsweise namenlos ist, weil er sich unserer Festlegung entzieht. Und so werden wir wiedergeboren, nämlich in unseren Ursprung hineingesogen. Und da sagt Eckhart, als ich nun in meiner ersten Ursache stand, das heißt in Gott, da hatte ich keinen Gott. Und da war ich Ursache meiner selbst. Ich wollte nichts, ich begehrte nichts, denn ich war ein lediges Sein und ein Erkenner meiner selbst im Genuss der Wahrheit. Da wollte ich mich selbst und wollte nichts sonst. Das ist weit von uns entfernt. Wir wollen etwas haben. Wer von uns kann sagen, er will nur sich selbst? Wir erwarten viel von anderen Menschen, die unsere Erwartungen bedienen, bis hin zu physischen Gütern. Wir identifizieren uns mit unseren Gedanken, die andere uns eingehaucht haben. Also wer von sich kann wirklich sagen, dass er sein Selbst, das wäre jetzt natürlich das innerste Selbst, sein göttliches Selbst, nur will. In dieser Selbstgenügsamkeit lebt, in dieser geistigen Armut. Da wollte ich mich selbst und wollte nichts sonst. Was ich wollte, das war ich. Und was ich war, das wollte ich. Und hier stand ich Gottes und aller Dinge ledig. Als ich aber aus freiem Willensentschluss ausging und mein geschaffenes Sein empfing, da hatte ich einen Gott, ein Gegenüber, einen Schöpfergott. Vielleicht könnt ihr das schon mit Lorber verbinden. Das ist nämlich der Zustand, wo wir Gedanke Gottes sind, der im Geiste Gottes ruht. Und Lorber sagt uns, jeder Mensch ist in seinem innersten Grunde ein Gedanke Gottes. Als aber dieser Gedanke ausging, aus freiem Willensentschluss und sein geschaffenes Sein empfing, da hatte ich plötzlich Gott als ein Gegenüber, als einen Schöpfergott, der mein geschaffenes Sein empfangen hatte. Zunächst die Seele, dann den Leib. Wobei der Leib nach Jakob Lorber nur eine vorübergehende Sammlung unserer zerstreuten Seelenpotenz ist. Denn alles Materielle ist Seelisches. Und weil wir uns zerstreut haben, jetzt und heutzutage, wer sich unterhalten lassen will, der sucht die Zerstreuung. Sammelt euch. Schließt euch ab und geht in die Mitte. Also als ich aber aus freiem Willensentschluss ausging und mein geschaffenes Sein empfing, da hatte ich einen Gott. Denn ehe die Kreaturen waren, da war Gott noch nicht Gott. Er war vielmehr, was er war. Als die Kreaturen wurden und sie ihr geschaffenes Sein empfingen, Da war Gott nicht in sich selber Gott, sondern in den Kreaturen war er Gott. Nämlich unsere Gottesvorstellung in uns, in den Kreaturen war er Gott. Und dann gibt es bei Eckhart eben noch die Vorstellung, die dann auch sehr an Lorber erinnert, aber bei Lorber anders zum Ausdruck kommt, dass wir eben in den Zustand uns zurückentwickeln können. Man sagt ja auch, Religion heißt Rückverbindung mit dem Ursprung. Im Eckhartschen Sinne heißt es also wieder zu erfahren, wer wir urwesenhaft eigentlich sind, nämlich ein Gedanke Gottes. Zum Bewusstsein dieses göttlichen Gedankens zu gelangen, das wäre die Wiedergeburt des Geistes, die aber die letzte und höchste Wiedergeburt ist. Und Eckhart sagt dann eben, wenn ich praktisch wieder in Kontakt mit diesem göttlichen Gedanken komme, dann springe ich praktisch bewusstseinsmäßig zurück in das Ursein Gottes. Und dann sagt Eckhart, da hat mich niemand vermisst. Da war ich eigentlich immer da. Das ist so ähnlich, wie wenn wir schlafen und unsere Traumreisen machen und morgens aufwachen und wir erzählen unserer Frau, was wir der Nacht alle gemacht haben. Dann sagst du, du hast doch die ganze Zeit im Bett gelegen. Du warst doch immer da und warst doch nie weg. Und so sind wir in unserem Urgrundsein als Gedanke Gottes eben immer in Gott, sind nie weg. Seinem Bewusstsein entweichen wir nicht, wir sind immer in Gott. Aber wir haben uns eine Zeit lang eben hinausgeträumt in unsere Fantasiewelten und erleben deswegen die Gottestrennung. Das ist also der Geistfunke bei Lorber. Bei Lorber heißt es am Anfang der Haushaltung Gottes, ein ganz ähnlicher Gedanke. Wer mit mir reden will, der komme zu mir und ich werde ihm die Antwort in sein Herz legen. Jedoch die Reinen nur, deren Herz voll Demut ist, sollen den Ton meiner Stimme vernehmen. Ja, und er wird mich schauen, wie ich ihm schaute, schon von Ewigkeit her, ehe denn er war. Das ist eben der Zustand, wo wir noch nicht ausgequollen waren aus Gott, wo wir noch der Gedanke in Gott waren. Das wäre also der göttliche Geistfunke, der Urgedanke Gottes, der nach Jakob Lorber eben der Funke in unserem Herzen ist. Nun ist aber interessant, wenn man jetzt Swedenborg und Lorber gegenüberstellt, dass Eckhart hat es ja angedeutet, und bei Lorber würde ich ähnliche Stellen finden, dass sich diese Erfahrungen dem begrifflichen Zugriff eigentlich immer mehr entziehen. Ja, das sind Dinge, die sind von Mystikern zu erfahren, die können wir im Prozess unserer Wiedergeburt, wenn wir feinfühliger werden, allmählich erfühlen, aber sie dann anderen mitzuteilen, begrifflich, das funktioniert ja sowieso nicht. Nicht wahr? Und weil es eben sich der begrifflichen Sphäre entzieht, deswegen verwendet man Bilder, Fünklein, Birklein, Hut und so weiter. Und trotzdem sind das alles nur Bilder. Es kann so sein, es kann aber auch anders sein. Und das ist eben interessant im Vergleich mit Swedenborg und Lorber. Bei Lorber entsteht der Eindruck, der nicht verkehrt ist, dass dieses Fünklein substanziell in unserem Herzen ist, dass also Gott sich gleichsam einsenkt in unser Herz. Und trotzdem kann das Gegenteil behauptet werden bei Lorber, dass es sozusagen nur ein Strahl Gottes ist, der uns trifft. Auch Lorber kann die Seele nicht als einen Tempel Gottes beschreiben, in dem Gott also wohnt, sondern als ein Aufnahmeorgan, in das Gott einfließt. Also ist Gott nun transzendent, dass er die Seele immer noch transzendiert, oder ist Gott immanent in der Seele? Bei Lorber heißt es, die Seele ist das Aufnahmeorgan, ist genau wie Swedenborg, Die Seele ist das Aufnahmeorgan für alle endlos vielen Ideen des Urgrundes, das ist der göttliche Geist, aus dem sie wie ein Hauch, da haben wir wieder Nefesh, das Atmen, aus dem sie wie ein Hauch hervorgegangen ist, Erde und Mond, 52. Oder in der Haushaltung Gottes, also ist der Mensch auch von mir erschaffen worden, auf dass er aufnehme das Leben, wieder ganz Swedenborg. Er ist nicht erschaffen worden in der Fülle des Lebens, sondern nur fähig, um diese Fülle des Lebens nach und nach in sich aufzunehmen. Darum kann auch kein Mensch eher vollkommen wissen, was das Leben ist, als bis er dasselbe erst ganz in sich aufgenommen hat. Oder noch eine andere Stelle aus dritter Band Großes Evangelium. Die Seele ist ja nur ein Gefäß des Lebens aus Gott, aber noch lange nicht das Leben selbst. Da die Seele erst auf dem Wege der wahren göttlichen Tugend zum ewigen Leben gelangen kann, so kann sie ja doch unmöglich selbst das Leben, sondern nur ein Aufnahmegefäß für selbiges sein. Nur ein Fünklein im Zentrum der Seele ist das, was man Geist Gottes oder das eigentliche Leben nennt. Dieses Fünklein muss genährt werden mit geistiger Kost. Das ist das reine Wort Gottes. Also ein bisschen Bücher lesen ist schon ganz gut. Aber die Verdauung beginnt mit dem Leben, nicht wahr? Sonst sind die Bücher nur, dass sie mit den Zähnen zerkaut werden, aber sie sinken nicht hinab. Das ist der Unterschied. Also wir erfahren hier, dass wir also zu 99,9% nicht wirklich das Leben sind. Wird zwar stufenweise immer lebendiger, der Körper hat schon ein physisch-vegetatives Leben, die Seele hat ein Fühlleben, aber nur ein Fünklein im Zentrum der Seele ist das, was man den Geist Gottes und das eigentliche Leben nennt. Und dieses Fünklein muss genährt werden mit geistiger Kost, die da ist, das reine Wort Gottes. Durch diese Kost wird das Fünklein größer und mächtiger in der Seele, zieht endlich selbst die Menschengestalt an, durchdringt die Seele endlich ganz und gar und umwandelt am Ende die ganze Seele in sein Wesen. Dann freilich wird die Seele selbst auch ganz leben, dass sie als solches in aller Tiefe der Tiefen erkennt. Also wenn der Funke anfängt, uns zu entzünden, dann geht die Seele in den Liebesbrand über und erfährt aus lebendiger Anschauung, was das Leben des Geistes in ihr ist und wird allmählich eingeweiht in alle Tiefen der Gottheit. Das ist dann der wahre Erkenntnisweg aus dem Geist heraus.